Gut, jetzt ist es leider heute Morgen so, dass auch nur ich rede und ihr nicht. Also Stefanie hat da durchaus Lust, dass der Gottesdienst und die Predigt nicht nur eine Einweggeschichte ist. Aber werden wir jetzt nicht festklopfen. Und wir machen es mal, wie es gewohnt ist, wie ihr nicht gewohnt seid. Es geht insgesamt um das Thema geistlich-emotional reifen, im Kern eigentlich um die Liebe. Um die Frage, wie kommt die Liebe von Gott in mein Leben und wie gebe ich sie weiter? Wenn man es reduzieren will, auf ganz wenig, dann ist das eigentlich der Kern der Geschichte. Gottes Liebe empfangen und Gottes Liebe weitergeben. Jetzt ist das einfacher gesagt als gemacht. Also, ihr merkt, das ist eine komplizierte Sache. Haben wir ja vorher gehört und man muss ein bisschen etwas verstehen. Nicht nur technisch, aber es ist gut, wenn man das mal sich technisch überlegt. Es passiert nicht automatisch. Also, es ist nicht etwas, was einfach passiert, sondern es braucht unsere Mitverantwortung und unsere Entscheidungen. Das Thema ist uralt. Wie kommt die Liebe von Gott in unser Leben? Wie schlägt sie oder wie schlägt mehr Wurzeln in dieser Liebe von Gott, dass wir es tatsächlich geniessen können? Es fällt mir zum Beispiel persönlich als eher leistungsorientierter Mensch nicht so einfach, die Liebe einfach zu geniessen und nicht ein Geschäft zu machen daraus. Das ist ein Tauschgeschäft, oder? Ich mache etwas und Gott, du hast mich dafür gern und so. Es liegt mir viel näher von Haus aus, als das einfach mal geniessen. Weil die leistungsorientierten Leute, die sagen denen, wenn jemand nur geniessen will, du solltest schon mal etwas machen und nicht nur so viel einfach dir das schenken. Es hat beides eben etwas Wahres, aber wenn man die Sachen verkehrt, dann kommt es nicht gut. Wir schauen einen Text aus Epheser 3, ein Gebet, wo der Paulus darüber schreibt, was er für die Epheser betet. Sehr zentrale, ein paar zentrale Aussagen drin. Und man muss aber noch ein bisschen verstehen, in welchem Kontext das da steht. Der Paulus hat die Gemeinde in Ephesus gegründet. Er war 3 Jahre lang der und hat Tag und Nacht, das schreibt er mal, hat er sich um die Gemeinde gekümmert, um die Leute, hat sie ermutigt, hat ihnen erklärt, hat sie ermahnt und manchmal hat es so Tränen gekostet. Und die Leute, die dort zum Glauben kamen an Jesus, waren mehrheitlich Leute, die vorher nichts mit dem Gott von der Bibel, von den Juden zu tun hatten. Die hatten keine Prägung, die ihnen im Herzen gesagt hat, dass Gott manchmal auch auf grossen Linien schreibt und es Krisen gibt, manchmal jahrhundertlang und Gott trotzdem treu zu seinem Volk steht. Von dem haben sie keine Prägung. Wenn die Ahnung hatte, die sind zum Glauben gekommen, Jesus, was sie gemerkt haben, dass die Liebe von Gott auch ihnen gilt und haben das angefangen, probieren zu kapieren. Jetzt ist aber der Paulus, so schreibt er gerade vorher, im Gefängnis gewesen. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, also so stelle ich mir das vor, sie sind zum Glauben gekommen und wenn man etwas für wichtig hält, sich für etwas entscheidet, will man auch, dass es funktioniert. Und jetzt ist der das gebracht hat in der Kiste. Also wenn jetzt Gott so gross ist und allmächtig und stark, wieso ist jetzt der in der Kiste? Gefahr, dass sie plötzlich denkt, hey, Moment, das funktioniert auch nicht. Das Konzept scheitert ja, weil der ist ja wie alle anderen, muss er unter Ungerechtigkeit leiden und der Willkür von irgendwelchen Machthaber. Und dann sagt der Paulus jetzt das oder schreibt das, was er eben hier in diesem Text formuliert. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, und er schrieb vorher, dass er ja den Auftrag von Gott hat, die Liebe von Gott, das Evangelium zu allen zu bringen, auch zu den Völkern, die nicht Juden sind. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Der Luther übersetzt so, dass mir am inneren Mensch, dass der innere Mensch stark wird. Das ist sein Gebet, dass durch den Heiligen Geist etwas installiert wird. So, im Herz. Richtig, dass es richtig drin ist. Und anfängt zu laufen. Durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Also nicht nur zu Besuch ist, sondern wohnt, den Raum einnimmt. Dass er die Atmosphäre bestimmt, dass er bestimmt, was gilt, was wichtig ist. dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Es steht hier Liebe. Wir brauchen, für uns ist so ein Sauerwälzwort, das ist Liebe. Und man kann ganz verschiedene Aspekte darunter verstehen. Im Griechischen wird unterschieden mit verschiedenen Wörtern und hier steht, dass das Wort Agape, das heisst eine Liebe, die nicht eine Reaktion ist auf etwas, was sie sieht, also wo nicht Freundschaft zum Beispiel, Philia, wenn auf Griechisch das reagiert, weil der andere sympathisch ist, weil der interessant ist, weil der einem etwas Gutes tut, dann entsteht plötzlich ein gegenseitiges Interesse. Die Agape lebt nicht von dem, von der Resonanz, die passiert, sondern das ist das, was Gott uns schenkt, mal ohne Vorbedingungen. Es gibt keine Bedingungen. Er hat sich entschieden und darum macht er es. Und jetzt ist nicht die Frage, ob du liebenswürdig bist im Sinn von brav und angenehm und sympathisch, sondern die Frage, brauchst du das? Brauchst du seine Liebe? Und darum hat er dich gern. Die Liebe, von der steht so hier, dass wir mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, wie wir unsere Krise verhalten, überhaupt, dass wir in dieser Liebe verwurzelt sind, das heisst eingewachsen, also nicht nur mal ein Tröpfchen nehmen und so ein bisschen mal vorbei und dann wieder gehen, sondern wirklich verwurzelt sind, dass die Nahrung fürs Leben, für Beziehungen, die wir drinnen sind, dass die aus dieser Liebe rauskommt, dass wir von dieser leben und nicht aus dem eigenen, bloß aus dem eigenen Tank. Und dass wir euch auf dieser gegründet sind, dass man, ist mehr das mit der Stabilität, mit der Festigkeit. Also, dass man ein festes Fundament hat und wenn es einmal kuttet, dass man nicht umgeht, sondern dass man wie weiss, die Liebe, die gilt mir, auch wenn die Sachen schief werden im Leben. Auch wenn mal irgendjemand einknickt oder es Verletzungen gibt. In dieser Liebe verwurzelt sie und das Fundament hat. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Also es entsteht eine Fähigkeit, mehr zu sehen, mehr zu verstehen, die Liebe zu erfassen oder zu erkennen, das meint jetzt also nicht nur, dass man es kopft, dass man es versteht, sondern dass es einem wirklich auch als ganzer Mensch packt. Und jetzt steht hier zusammen mit allen anderen. Liebe erkennen, die Liebe von Gott erkennen, ist eine Gemeinschaftsgeschichte. Jetzt hänge ich nochmal an, das, was der Stefan vorhin gesagt hat mit dem Hauskreis, dass man miteinander zusammen redet oder etwas mit dem Hauskreis sagt oder wie man dem sagt, dass man miteinander darüber redet, weil es ist ja so, wenn ihr mir jetzt zuhört, hört ihr mit euren Ohren zu. Ihr hört mit eurer Prägung zu. Und die Denkfehler, die ihr schon immer gemacht habt, die macht ihr jetzt auch gerade. Selbstverständlich. Also wir merken oft selbst, das geht mir übrigens auch so, wenn wir haben eine Prägung mit, wir haben Erfahrungen, die wir gemacht haben im Leben, wir haben eine bestimmte Art zu denken und mit Situationen umzugehen, wahrzunehmen. Und wir werden immer so ein bisschen mit der Schlagseite von unserer Prägung, von unseren Erfahrungen das machen. Dass das korrigiert wird und ein anderer mal sagt, spinnst du, musst du mal überlegen, man kann so anders denken. Das passiert nicht, wenn man einfach mit sich alleine ist. Der Heilige Geist macht das manchmal schon, aber er hat uns ja in die Familie von Gott berufen. Insofern braucht er manchmal die anderen, um mit uns zu reden und etwas zu korrigieren und etwas zu verstehen. Also, dass man zusammen redet, dass man das so merkt, wenn einem die Prägung, wenn einem die eigene Gedankenwelt ein Bein stellt und man mal noch eine andere Perspektive gewinnt. Weil es ist so eine Grundhaltung, eine Überzeugung, das, was wir verstehen, ist immer nur ein kleiner Teil. Aber zusammen verstehen wir mehr, das heisst, Liebe verstehen, in der Liebe verwurzelt und gegründet werden, ist auch eine Gemeinschaftssache und nicht nur für mich persönlich. Und Gemeinschaft ist dort, wo man einander das Herz aufmacht, wo man miteinander teilt, was man hat, was man nicht hat, was einem fehlt, die Sehnsucht, die Wünsche, die Schmerzen, die Hoffnungen, die man hat, dass man miteinander über das redet. Und er auch schaut, was ist denn von dem, passt denn oder gehört denn zu Gottes Liebe und was ist, also, dass man es besser versteht, dass man es besser erfassen kann. Jetzt gibt es da so Dimensionen, es geht einfach darum, ich habe jetzt da keine besondere eigene Meinung, was jetzt die Breite, die Länge, man kann sich etwas vorstellen. Der Gedanke ist einfach, dass die Liebe von Gott wirklich in allen Dimensionen von unserem Leben das Entscheidende ist und wir aus dem herausleben. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Also da widerspricht er sich ein bisschen selber. Er sagt, man kann viel erkennen, wir sollen zusammen erkennen, die Liebe von Gott in allen Dimensionen. Und wenn wir ganz viel verstanden haben, haben wir erst noch ganz wenig verstanden. Also es geht noch, man kann es eigentlich gar nicht letztlich in der Tiefe verstehen, von dem, was wir dürfen leben. Die doch weit über alles Verstehen hinausreichten, dass sie auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. Die Fülle von Gott besteht nicht in seinen, wenn man sagt, in einer Fülle von Erfahrungen, die wir machen. Also der Kern ist seine Liebe und nicht irgendwelche besonderen Erfahrungen, die auch dazugehören können. Aber manchmal tun wir Christen uns ja auch miteinander ein bisschen fetzen, weil wir das Gefühl haben, ja, wenn wir die Erfahrung und das Wunder und so nicht erleben und so, dann haben wir noch nicht die ganze Fülle und kehren miteinander über Peripherie-Themen. Im Kern geht es um die Liebe. Und manchmal kehren wir ja dann nicht sehr in Liebe, sondern wir tun es auseinander definieren. Die Fülle vom Leben, das hat mit Gottes Liebe zu tun. Da kommt vieles dazu. Und alles, was die Verbindung zu dieser Liebe verliert, das hat keinen Wert. Das hat keinen Bestand. Das ist einfach frommer Lärm. So sagt der Paulus einmal im 1. Korinther 13. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Also es geht viel weiter, als das, was wir können Kopf und verstehen, erfassen. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Jetzt macht jede Gemeinde so eine Geschichte, das ist Latte so, das ist Ephesus so, das ist Basel so. Jede Gemeinde hat so ihre Geschichte und ihre Prägung, nicht nur mehr persönlich, sondern noch mehr mit Rang als Gemeinde. Und jetzt geht's, das kommt wenig vor, dass man im Neuen Testament die Entwicklung oder so ein bisschen, ja, die Entwicklung von der Gemeinde ein bisschen mitverfolgen kann. Was passiert denn eigentlich jetzt mit dem, was ihnen ist gesagt worden? Wie verhalten sie sich? Was gelingt ihnen und was gelingt nicht? Der Paulus hat die Gemeinde gegründet und dann hat er am Schluss sich nochmal getroffen, bevor er sich definitiv von ihnen verabschiedet hat, wo er vor einer Reise noch dort ist vorbeikommen in der Nähe und hat mit den Ältesten geredet. Das kann man im Apostelgeschichte 20 nachlesen, was er ihnen gesagt hat, auf was sie soll achten, sie als Verantwortliche von der Gemeinde. Und dann hat er unter anderem gesagt, eben passet auf, es wird, müsst euch nicht irritieren, aus eurer Mitte. Also es gibt Leute unter euch, die werden plötzlich ganz abstruse Ideen haben und ein Durcheinander machen. Achtet auf euch selber, was ihr macht, wie ihr denkt, wie ihr lebt. Aber achtet auf die Gemeinde und achtet darauf, wenn Leute jetzt mit so Sachen kommen, dass ihr das nicht zulässt, also dass ihr auch Grenzen setzt oder Leute sagen, jetzt hier ist fertig. Oder sich vielleicht auch von jemandem trennt. Also seid nicht irritiert, wenn es plötzlich ein Türen angeht. Jeder Anfang hat ja einen Zauber. Und das ist auch für Leute so, wenn sie in eine Gemeinde kommen. Die kommen ja nicht, weil es ihnen nicht gefällt, sondern weil sie irgendetwas fasziniert. Und mit der Zeit merken sie, da hat es Menschen. Kurlige auch. Und schräge. Und dann ist man irgendwie nicht mehr so fasziniert. Und also wenn mehr passiert als so der Anfangszauber, dann haben die es nicht lange an. Das ist ja irgendwo in jeder Beziehung so. Also passet auf, werden Sachen passieren. Habt Acht drauf, nehmt es nicht der Nähe nach und nicht einfach so im Groben, sondern nehmt es sehr gewissenhaft. Geht mit dem um, was euch anvertraut ist. Und dann kommt der Epheserbrief, den schreibt ihr dann später. Und schreibt er dann, das letzte Mal haben wir im ersten Kapitel geschaut, so, was haben wir denn in Christus, unsere Identität in ihm. Schreibt er Haufen schöne Sachen, eben auch, dass er für das beauftragt ist, dass Menschen außerhalb von Israel, von den Juden erfahren, wie gut Gott ist und ihnen die Liebe genauso gilt. Also er wird also der sogenannte Heidenapostel genannt. Und dann schreibt er in den ersten Kapitel mehr so grundlegend, nicht Zeug, was sie jetzt so anders machen oder so, sondern auf das, was sie sich abstellen, also was ihrem Leben wirklich ein haltes Fundament gibt. Und dann eben hier im Kapitel 3 das Gebet, dass sie in der Liebe verwurzelt sein sollen und auf dieser Liebe gegründet sind. Und er schreibt noch viel anderes. Wir lesen im Kapitel 4 dann, sie sollen ihre Berufung, dass sie Gott in die Familie von Gott berufen hat, sie sollen ihr Leben entsprechend leben, sodass das irgendwo das ausdrückt, wenn sie schon Gott gehören, zu Gottes Familie, sollen sie auch entsprechend ihr Leben gestalten und mit ihrem Leben umgehen. Das ist ja von der Einheit dreht, von dem, dass wir in allen Themen, allen Stücken steht, Luther übersetzt es so, sollen wir zu Christus heranwachsen. Dort wird im Kapitel 4 so ein Reifeprozess beschrieben. Da gehe ich jetzt nicht gross drauf ein. Dann gibt es selten, dass man dann später, nochmal nach vielen Jahren, mitbekommt, wo die Gemeinde wirklich steht. In der Offenbarung, in den Sendschreiben, haben 7 Gemeinden überkommen quasi von Gott einen Brief. Von Jesus ein Brief. Ephesus O. Und das schauen wir jetzt mal zusammen an, was Jesus ihnen sagt. Es ist ein bisschen wie in der Offenbarung oft. Manchmal werden Bilder gebraucht, manchmal werden besondere Ausdrücke gebraucht. Es steht da in Offenbarung 2, in dem Sinne schreiben dem Engel der Gemeinde in Ephesus, bedeutet das eigentlich, dass das wie die Verantwortliche oder der verantwortliche Gemeindeleiter ist dort, also die Verantwortliche. Das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchten. Und jetzt bekommen sie das Zeugnis. Ich kenne deine Werke, also die machen etwas. Ich kenne deine Mühsal, sie nehmen es nicht danach hin an, sie investieren sich, deine Geduld, sie halten auch etwas aus, ohne davon zu laufen, wenn es nicht gerade so tut, wie es sollte. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Die mit eigenen Absichten, auf einen eigenen Gewinn aussehen, Bosheit in welcher Form auch immer, du kannst sie nicht ertragen. Also du lässt nicht einfach, wir haben ja alle gern und es darf jeder sein, wie er will und so, muss sich auch nicht ändern. Also so die Tour, die fahren sie nicht. Sie sagen, wenn jemand hier mit falschen Absichten die Sachen untergrabt, dann tragen wir das nicht lange. Übrigens steht im Epheserbrief einmal, ertragt einander und vergebt einander. Also es gibt jetzt ja Tragen, wenn man zusammen unterwegs ist als Gemeinde. Es ist nicht so einfach und manchmal muss man sich wirklich ertragen. Aber nicht das Böse, das machen sie nicht. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Ich weiß nicht, ob das uns auch passiert wäre. Heute kann man ja schnell googlen und schauen, was ist das für einen, der da daherkommt. Man muss einfach wissen, dann hat es so Reiseprediger gegeben und dann hat einer behaupten, er sei auch ein Apostel. Die haben nicht irrt, die haben nur das gewusst, was ihnen ist gesagt worden vor Ort. Und sie haben auch nicht schnell schauen, was hat er schon alles angestellt, sondern diese Leute sind gekommen. Manchmal haben sie sich eben als Apostel ausgegeben oder sie mit einem Empfehlungsschreiben daher gekommen, der das hat so bestätigen sollte, aber ob der gefälscht ist oder echt ist, das ist auch nicht so einfach gewesen. Das heisst, dass die Leute kommen, denen hat man können meinen, sie hätten gleich viel zu sagen wie ein Paulus und sie hätten auch die Autorität. Es gibt ja rhetorisch sehr begabte Leute, und, die sich sehr gut verkaufen können. Und Jesus sagt ihnen, er hat sie entlarvt. Du hast sie als Lüger befunden und hast Geduld um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Jetzt, ob sich das nur auf die Leute, die da irgendwie Falsches im Sinn hatten oder geblufft haben, bezogen haben, weiss ich nicht. Sicher haben sie ja auch immer wieder Druck erlebt, Verfolgung erlebt, das heisst, aber sie sind dran geblieben. Also sie haben das, was auch belastend ist, und das ist nun mal so. Also Christ sein, Gottes Liebe dürfen haben, von dieser Liebe dürfen leben, heisst nicht, dass wir nicht belastet sind, dass wir nicht Zeug zu tragen haben und nicht alles können fortputzen, was uns nicht passt und was uns wirklich schadet. Also du hast irgendwie um meines Namens willen, weil ihr Christen, wie ihr Nachfolger seid, von mir habt ihr die Last getragen und sie, das verstummt mich fast am meisten hier, bei all dem nicht müde geworden. Also weißt du, man kann ja manchmal irgendetwas anfangen und sich investieren und irgendwann sagt man, ja, jetzt sollen mal die anderen, gell? Und jetzt habe ich genug und ich mache nicht mehr und ich habe es ein bisschen satt und so. Also so Gefühle, so Momente, die kenne ich auch. Jesus sagt ihnen da, du bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und jetzt ist das nicht einfach, übrigens, unter PS habe ich noch etwas, sondern es ist wie der Kern von der Geschichte. Das klingt ja sehr dramatisch hier. Denke nur daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Und dann gibt es noch irgendeine Erwähnung von den Nikolaiten, da weiss ich auch nicht genau, was die vertreten haben. Das waren auch Leute, die irgendeine Irrlehre verbreitet haben. Die Kritik von Jesus an der Gemeinde ist, ihr habt die erste Liebe verlassen. Das heisst, da gibt es ganz viele tolle Sachen, die ihr gemacht habt, die ihr euch bewährt habt. Also wirklich, meine, wenn ihr das jemand zu hören bekommt, wenn Jesus das sagt, fantastisch. Aber das Entscheidende haben sie verloren. Du hast deine erste Liebe verlassen. Und jetzt hier erste Liebe. Ich weiss nicht, wie manche Predigt ihr schon über das Sendschreiben gehört habt und was ihr so in den Ohren habt oder im Herz habt zu diesem Text. Ich habe etliche Predigten gehört im Laufe meines Lebens und habe immer Stress gehabt mit diesem Text hier. Die erste Begeisterung, so ist es oft gesagt worden. Das erste Feuer, so die erste Liebe, so das Verliebtsein eigentlich, wenn man jetzt auf eine Beziehung wird, ist weg. Und das ist schlimm, das muss wieder kommen. Nur, wenn du jetzt überlegst, also die irgendwie geheiratet sind, mehr als 3 Wochen, oder sagen wir jetzt mal, mehr als 10 Jahre oder so, wenn du jetzt sagst, seid bitte ab jetzt wieder verliebt. Also, ohne dass du dich vielleicht bewegst, dann schüttelst du auf jeden Fall innerlich den Kopf und weisst, das kannst du nicht. Du kannst nicht jemandem befehlen, verliebt zu sein. Verliebt sein ist jetzt wirklich eine Liebe, die auf Reaktion, auf Sympathie, auf Anziehungskraft beruht und nicht auf, kannst nicht auf Knopfdruck. Das ist nicht eine Willensgeschichte, sondern es ist etwas, was sich ereignet, etwas Wunderbares und es kann sich immer wieder ereignen, hoffentlich mit der gleichen Person. Also so. Aber jetzt, wenn wir Jesus würde sagen, bist wieder so begeistert wie am Anfang. Das ist schlicht. Ich kann es nicht. Hier steht aber erste Liebe, das heisst die, die zuerst kommt. Also es ist eine Reihenfolge. Und ich weiß nicht, warum das mir lang oder das Ego lang das wie überlesen hat. Es geht hier um einen Anfang, dort, wo die Liebe ihren Anfang hat, ihre Quelle hat. Und es gibt ja verschiedene andere Stellen im Neuen Testament. Römer 5 zum Beispiel, wo sagt, dass Christus für uns gestorben ist, wo wir noch seine Finde waren. Oder im Johannesbrief, dass er uns zuerst geliebt hat und darum wir einander lieben. Also die erste Liebe, die kann nur die Liebe von Jesus sein, die kann nur die Liebe von Gott sein und nicht bei uns. Die kann nicht bei uns ihren Anfang nehmen. Das ist sehr, sehr entscheidend. Und wenn wir plötzlich das Gefühl haben, wir können es selber machen, können wir erstens spüren wir die Überforderung oder wir sagen, es ist egal, es interessiert mich nicht. Aber wenn etwas so leben wieder in meinem Leben und so prägend sein, eben die Liebe von Gott, dann ist das, was von ihm kommt, nicht das, was von mir kommt. Und nicht das, was von den anderen kommt. Ihr lebt nicht mehr aus der Quelle. Ihr seid nicht mehr an der Quelle, sondern ihr macht es aus eigener Kraft. Warum ist das möglich gewesen, dass in Ephesus etwas so Entscheidendes passiert ist? Jetzt gibt es die Gemeinde tatsächlich nicht mehr. Jetzt weiss ich nicht, ob das eine Folge ist, dass sie es nachher nicht gecheckt haben, was jetzt dran ist. Also die Gemeinde dort gibt es nicht mehr. Aber die Gemeinde hat eine grosse Rolle gespielt. Und jetzt einfach in dieser Zeit, vielleicht in diesen 40 Jahren, die wir jetzt überblicken können, warum hat die Ephesus-Gemeinde über die 4 Jahrzehnte bei all dieser Entschlossenheit, dieser Treue, dieser Ernsthaftigkeit das Entscheidende können verlieren? Ich habe ein paar Thesen. Das sind Thesen. Thesen sind nicht, das ist nicht die Wahrheit an sich, sondern das ist eine Vermutung. Und eine Behauptung einmal, die man soll, die ihr könnt diskutieren. Also ihr müsst nachher eigentlich noch ein bisschen miteinander diskutieren, was jetzt da auf sich hat und vielleicht dann noch auf Schlatten übertragen. So. Eine von meinen Thesen ist, dass die richtige Lehre, und jetzt müsst ihr wirklich sehr aufpassen, dass es nicht in den falschen Hals kommt, dass die richtige Lehre wichtiger war als die Liebe. Jetzt kann eigentlich Lehre gar nicht richtig sein, wenn sie nicht Liebe im Kern hat. Aber von Luther, was darf man jetzt und was gilt jetzt und was ist jetzt richtig und dass man sich so darauf konzentriert, was ist jetzt genau richtig, was ist treu, was ist die Wahrheit und was ist sie nicht, dass man, und du kannst über einen Haufen Themen kannst diskutieren, das ist am Neuen Testament schon so, die haben über Geistesgaben diskutiert und sich gefetzt, sie haben Fanclubs gebildet, da in Korinth zum Beispiel, die haben den Paulus, die anderen Apollos und die haben gefunden, nicht mehr Christus und so, also die ganz Guten und so, also man kann sich plötzlich um Themen fetzen und auseinanderdividieren und sagen, das ist genau richtig und das ist, wie manche Gemeinde hat sich gespalten an dieser Frage nach der richtigen Lehre, wo aber nicht die Liebe ist im Kern, also ist jetzt wenigstens eine Annahme, nicht die Liebe im Kern sie bewegt hat, sondern wir können nur Einheit haben, wir können nur Gemeinde sein, wenn alle gleich denken. Das ist dann so wie ein Echoraum, würde ich jetzt dem sagen. Ein Echoraum, das heisst, wenn du etwas sagst, kommt immer das Gleiche zurück. Es sagt nie jemand etwas anderes. Und wenn man das hat, so einen Echoraum, dann lernt man nichts. Man lernt nichts dazu. Es kommt keine neue Perspektive drin. Und die Denkfehler, man produziert sie einfach weiter. Wir brauchen keinen Echoraum in der Gemeinde. Wir brauchen Menschen, unterschiedliche Sichtweisen und das Anliegen, dass wirklich die Liebe im Mittel. Aber die Liebe heisst dann nicht, es ist alles egal. Ich glaube, die Betonung auf Theologie, auf die richtige Theologie, und jetzt habe ich in dem Fall nicht gesagt, gell? Hört gut, ich habe nicht gesagt, Theologie sei nicht wichtig. Und es sei nicht wichtig, sich darüber zu streiten, über das, was gilt, was verlässlich ist. Bitte das sehr, sehr ernst nehmen. Aber wenn das so einen Stellenwert einnimmt und man schlussendlich nur noch, wer ist Freund, wer ist Find, über richtig und falsch, über Lehrfragen definiert, kann es sein, dass man völlig am falschen Ort herkommt. Der Paulus sagt es ja selber, 1. Korinther 13, er sagt, ihr könnt die schönsten Töne produzieren und die tollsten Lehren, also es kann alles perfekt sein, wenn es nicht mit der Liebe verbunden ist und aus der Liebe kommt, ist es Lärm, ist es frommer Lärm, nicht mehr. Es hat keinen Wert, es hat keine Bedeutung. Das ist eine These. Die zweite These. Das Verhalten war wichtiger als die Haltung. Also, ob man äußerlich das Richtige macht, war wichtiger als was im Herz passiert ist. Ihr habt das vorhin so schön gemacht im Anspiel, oder? Das Programm läuft nur auf den äußeren Komponenten, oder wie hat er das gesagt? Also irgendwie so, nicht auf den, es müsste auf den Inneren, also im Innersten funktionieren. Man kann fromm leben und fromm tun, das kann man, das ist dann einfach christliche Sozialisation. Das heisst, man hat gelernt, was man machen muss, dass es richtig ist und dass die anderen zufrieden sind, dass man nicht negativ auffällt. Das kann man lernen und wenn du im frommen Kuchen aufgewachsen bist, das ist eigentlich eine grosse Stärke, wenn man das ist. Nur musst du wissen, wenn man einfach angepasst lebt, das hat noch nichts, das ist noch nicht Christsein. Das ist einfach mal angepasst und nett. Das ist schon schön und schon angenehm. Also wir müssen nicht immer alles schräg und falsch sein. Das meine ich damit nicht. Aber wenn das Verhalten wichtiger ist als die Haltung. Ich sage das mal ein bisschen spitz. Ich bin total fromm aufgewachsen. Also mein Vater war auch Prediger und so. Also ich war immer irgendwo mit im Kuchen. Wenn jemand dreimal im Monat in den Gottesdienst kam, in die Bibelstunde kam ist und die Gebetsstunde hat sich bei uns keine Gedanken gemacht, ob mit dem anderen alles in Ordnung ist. Das ist es Wahrnehmen aufgrund von Verhalten. Da kann jemand innerlich in Abgründe geschaut haben und Schwierigkeiten haben, wenn er sich äußerlich das erfüllt hat, was man erwartet hat, hat keinen Verdacht geschöpft, hat dann vielleicht niemand richtig gefragt. Wenn aber jemand dreimal nicht in den Gottesdienst kam, dann hat man ihn vielleicht angerufen und ist dann besuchen. Ich sage nicht, das ist schlecht. Aber wenn das die Orientierung ist, tun alle richtig und fromm, so wie wir das ungefähr definiert haben für uns als Gemeinde, das heisst noch gar nichts. Und darum ist es so fatal, wenn wir uns treffen. Das kann hier im Gottesdienst sein, wenn wir irgendein Projekt haben, wenn wir irgendeine Aktivität haben. Wir treffen uns oft, für irgendetwas zu machen, aber wir uns nicht begegnen. Und das habe ich oft erlebt und gesehen. Es hat auch so schockierende Erfahrungen gehabt. Ich hatte mal jemanden im Hauskreis, der hat in der Scheidung gelebt. Wirklich eine schwierige Kiste gewesen. Und wir waren miteinander im Hauskreis unterwegs gewesen. 2 Jahre, einem Abend sagt er, ich bin heute das letzte Mal da. der hat die ganzen 2 Jahre nie sein Herz aufgemacht, wirklich, und was ihn wirklich bewegt. Ich war frustriert, ich war auch hässig am Anfang. Ich dachte, was haben wir denn jetzt hier nur Theater gespielt? Was ist jetzt das gewesen? Ist das nicht unsere gemeinsame Herausforderung gewesen, sein Scheitern und das Leiden, das Elend, das er drinnen gestanden ist und so? Wir haben uns 2 Jahre lang getroffen und sind uns nicht begegnet. Also man kann äußerlich kann das alles gut aussehen. Und jetzt muss man nicht alles Äußerliche, was gut aussieht, verdächtigen. Bitte nicht. Bitte nicht. Aber sich darum kümmern, mal einem anderen ins Herz zu schauen und mal zu fragen, was ist dahinter. Also muss man nicht immer denken, es geht auch nicht schlecht. Das muss man nicht. Die stellt aus dem Samuelbuch, der Samuel hatte den Auftrag gehabt, einen neuen König nach dem Saul zu salben. Und dann ist er da zum Isai und hat da die gut schönen Kerlinnen gesehen, die 6 ersten Ältesten. Und hat der Älteste wollen zum König salben. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott ihm, der Mensch schaut, das vor Augen ist, das, was beeindruckend ist und so. Gott aber schaut das Herz an. Also es geht schlussendlich schon um das, was man nicht sieht, um Haltungen und nicht einfach um Verhalten. Es kann sein, wenn man den Offenbarungstext liest, die haben wirklich gekrampft, die haben sich investiert, die haben das nicht gerade sein lassen, die haben ja alle müssen arbeiten und alle ihr Brot verdienen und so. Also die haben sich unglaublich investiert, dass die Leistung wichtiger ist als die Liebe. Also was man für Gott tut, als in der Haltung, wo man es tut. Vielleicht könnte das, weiss auch nicht, ja, das Thema sein für Kleckauer, die haben so ein bisschen den Ruf, dass Leistung wichtig ist. Zählen die noch zum Kleckau? Oder sind die das dann? Jetzt habt ihr Glück gehabt, he? Okay. Der Jean Vanier, der Gründer von den Archegemeinschaften, das sind so Gemeinschaften, wo Leute mit Behinderten zusammenleben, der hat ein Buch geschrieben zum Thema Gemeinschaft. Und der sagt, es ist leichter, ein Gesetz zu erfüllen, als zu lieben. Es ist viel einfacher, etwas richtig zu machen, als jemanden wirklich gern zu haben. Oder auch, es ist leichter, viel zu machen, als jemanden gern zu haben. Vielleicht ist die Pflichterfüllung wichtiger gewesen als die Liebe. Also jetzt, ich finde nicht, so bei den ersten 2, das sind so meine Hauptvermutungen. Und die anderen kann ich auch nicht, wenn ich beim Nachdenken kann ich ganz ausschließen. Aber es könnte, wenn man es jetzt nicht über die Leistung, dann könnte es über die Pflicht sein. Jetzt die von euch, die noch einen Schubel älter sind als ich, die so in der Nachkriegszeit geboren worden sind, wir haben dort in unseren Gesellschaften eine Pflichtkultur dominant gewesen. Das heisst, eine Kultur, du erfüllst deine Pflicht, das ist mal das Erste, und dann kann man noch über anderes reden. Aber weder also die Regierung, weder der Pfarrer, weder der Lehrer oder der Doktor, was die gesagt haben, das hat man gemacht. Und das hat man dann in dieser Zeit, das war wichtig gewesen, weil in diesen Jahren, jetzt so wie wir in der Schweiz nicht so betroffen waren von diesem Krieg, aber irgendwo, man hat nicht im Überfluss, im grossen Überfluss gelebt. Man musste krampfen, dass man weiterkommt. Und erfüll mal deine Pflicht. Dann ist mal Ordnung und dann läuft das Zeug mal und nachher kann man über das reden, was man dann vielleicht nicht unbedingt nötig ist. Also die Generation vor mir, die hatte sie Fleisch und Blut gehabt, also ich kann es darum fast nicht hören, wenn immer jemand sagt, ja, ist das nötig? Das war so das Credo gewesen, ist das nötig? Braucht es das? Es reicht doch, du hast doch genug. So, das kenne ich von, eigentlich, das habe ich so mitbekommen und ich wehre mich noch heute dagegen. Also so die Pflicht, das hat etwas Gutes, aber Pflicht allein ist noch nicht Liebe. Und das Letzte, und das ist jetzt wirklich, darum habe ich ein Fragezeichen gemacht, das ist so ein kleiner, ich könnte mir vorstellen. Und nachdem, was ich heute Tag so ein bisschen beobachte, aufgrund von meinen Erfahrungen, ich habe ja viele Gemeinden gesehen, auch in meiner Verantwortung in der Leitung Schweiz, und sehe vieles, bekomme vieles mit, nicht immer so ganz in der Tiefe, aber manchmal schon, merkt man schon viel, wenn man es relativ nur mal kurz sieht oder ein bisschen wahrnimmt, was eigentlich abläuft. Über Angst zu leiten ist viel einfacher und wirksamer als über Liebe. Warum gibt es so viele Gruppierungen unter uns Christen, die immer erwarten, es wird immer schlimmer, die immer das Gefühl haben, Achtung, man wird verführt. Und wenn jemand sagt, so genau ist es richtig und so muss es machen, dann ist man dort sicherer natürlich. Wenn man es genau so macht. Ich nenne es keine Namen, also das mache ich jetzt sicher nicht. Aber es gibt zunehmend jetzt wieder in den letzten Jahren in Deutschland, sowohl in Deutschland wie in der Schweiz, gröbere Diskussionen bisher zu so Gruppierungen im Sinne von Netzwerken, die wieder extrem auf diese Spur gehen und sagen, wenn es nicht ganz richtig, dann ist es ganz falsch. Und einfach so die Sicherheit, irgendwo die Sicherheit wollen und über Angst zu leiten und pass auf, wenn du das machst oder so machst oder jetzt nicht genau richtig glaubst und so, dann kann dich Gott auch nicht mehr segnen und dann sind wir verführt und dann Zeit ist ja Verführungszeit, sage ich auch, absolut, das wäre mir ja dumm, wenn wir das negieren würden, aber über Angst zu führen und die Leute so zusammenzuhalten, ist deutlich einfacher, wenn man Leitungsverantwortung hat, als wenn man Liebe, weil die Liebe ohne Freiheit und Freiwilligkeit geht nicht. Man kann Kontrolle nicht so ausüben über die Liebe. Und ich vermute, das könnte hier auch mit der Rolle gespielt haben. Ich komme zum Schluss und werde nochmal vier Sachen kurz betonen in diesem Text. Es geht um Gebet. Das, was entscheidend ist, haben wir nicht selber, können wir nicht selber. Es kommt von Gott. Und mit ihm in Kontakt zu sein, ihn zu bitten, ihn auch darum zu bitten, dass sich das installiert da, die Sachen und so, dass das in unserem Leben anfängt, sich verbreiten und Wirkung nehmen. Alles, was wir haben zum Leben, jetzt die Liebe, die Gott uns schenkt, die kommt wirklich von Gott, die kommt nicht von Menschen. Die kommt von Gott. Und das ist ein Wunder. Und der Heilige Geist hat Gott uns ja geschenkt, als ein Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit oder Selbstüberwindung. Das heisst, Kraft, Dynamik, Power und Liebe, der Heilige Geist ist die Quelle von denen. Die haben wir nicht selber. Darum zu beten, dass das passiert. Dass wir durch den Heiligen Geist in dieser Liebe gesteckt. Wenn wir Themen wälzen rund um den Heiligen Geist und was er macht und so und es dann auseinanderdividieren, es ist ja verrückt irgendwo, wenn wir nachher über Geistesgaben diskutieren. Ich kenne neue Diskussionen nicht, also es hat mir niemand gesagt, was dir alles hier diskutiert oder vielleicht auch für Spannungen sorgt oder so. Aber wenn wir zum Thema Geistesgaben uns, ja, so ist es doch so und es muss doch jeder können Zunge reden und wie die Themen alle heißen und so, durch seinen Geist werden wir innerlich stärker, wird unsere Liebesfähigkeit grösser, unsere Fähigkeit, anderen zu geben, weil wir selber aus dieser Liebe leben und nicht einfach am Leisten und am Pflichterfüllen sind, sondern die geniessen, dass Gott zu uns gibt. Es gibt mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Schlussendlich geht es nicht. Es geht nicht primär um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat eine von seinen Hauptaufgaben, ist Christus zu verherrlichen und gross zu machen. Also die Bibel ist manchmal gar nicht so dogmatisch wie wir, wo wir dann sagen, ja, wir müssen immer alle Vater, Sohn und Heiligen Geist betonen. Der Paulus redet oft von Christus und der Heilige Geist, der verherrlicht das, sagt das aus dem Johannes-Evangelium. Und Gemeinschaft. Und jetzt, weißt du, wenn ich am Anfang gesagt habe, mit den Denkfedern, den Gedankensprüngen und so, wo wir vielleicht unsere eigene Prägung nachlaufen und es gar nicht merken, dass da Sachen nicht stimmig sind oder so. Darum ist es so entscheidend, wenn es um die Liebe geht, dass wir die miteinander entdecken, miteinander darüber reden, auch über das, was wir nicht erleben, was wir nicht verstehen. Also, es braucht Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist nicht nur wir haben jetzt auch Gemeinschaft. Das heisst, wir sind hier im Namen von Jesus Christus zusammen, sind ein kleiner Teil von dieser ganzen Familie, die der Welt umspannend zusammenkommt und auch zeitumspannend über die Jahrtausende und all die Generationen. Im Himmel wird auch Gottesdienst gefeiert und wenn wir hier jetzt zusammen sind, sind wir ein Teil von dem grossen Ganzen. Ein kleiner Teil. Nach Schlatter mit Prägung, aber ein kleiner Teil. Und wir, das ist auch Gemeinschaft. Wir gehören zusammen, da gibt es eine Verbindung. Aber jetzt Gemeinschaft unter uns, das ist noch mehr. Darum ist ein Christsein, ohne dass man mit anderen verbindlich unterwegs ist, ist gar nicht denkbar. Ganz viele Sachen würden funktionieren überhaupt nicht. Die finden gar nicht statt, wenn man als Solochrist unterwegs ist. Also es heisst darum, unbedingt darauf achten, begegnen wir einander wirklich? Haben wir Gemeinschaft? Öffnen wir einander das Herz und reden über das, was wir schon begriffen haben oder das, was vielleicht noch nicht ist. Die Verwurzelung in der Liebe als etwas entscheidend. Und in dem Sinn, ich tue jetzt noch mal ein Buch auf, es ist das gleiche, was der Stefan vorhin gezeigt hat. Er hat so eine schöne Jubiläumsausgabe verwünscht. Die ist leider ausverkauft, die gibt es nicht mehr. Der Pietz hat sehr so gesetzt, das Buch aus, jetzt, wie man es im Moment überkommt. Es gefällt mir weniger gut, aber es steht das Gleiche drin. Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und es geht um das Thema Liebe von Gott empfangen und Liebe von Gott weitergeben. Und es ist ein Arbeitsbuch, ich habe schon ein paar Mal gelesen. Ich bin auch mit Studenten immer wieder dran. Jetzt habe ich letzten Herbst zwei kleine Gruppen gehabt, wo wir miteinander das Buch gegangen sind. Und jetzt da in dem Sommersemester auch. Ich werde es wieder anbieten, es werden garantiert wieder Leute kommen. Es gibt auch eine Sehnsucht, da mehr zu verstehen und mehr zu erfahren. Und ich selber bin überhaupt nicht fertig mit dem Thema. Ich bin am Lernen, entdecke wieder immer neue Sachen und je nach Lebenssituation gibt es auch immer wieder mal neue Themen oder so. Aber ich halte es entscheidend, dass man nachher auch darüber redet und es einfach gelesen zu haben. Ja, so ist es mit jedem Lernprozess. Etwas, die Information zu haben, das ist nur der kleine Anfang. Das zu verstehen, ist ein nächster Schritt, ist auch wichtig. Es zu akzeptieren und anzunehmen und zu sagen, ja, es ist wichtig, also dem Priorität zu geben, ist nochmal ein weiterer Schritt. Dann etwas probieren, weil man etwas Neues verstanden hat, ist ein weiterer Schritt. Dass das eine Gewohnheit wird und irgendwie ein Teil von uns selber, das sind die nächsten 40 Schritte, wo man immer noch mal das Gleiche. Man sagt ja, eine Gewohnheit entwickelt sich dann, wenn man innerhalb von einem Jahr etwas 36 Mal auf die neue Art gemacht hat. Also es ist nicht in dem gemacht, dass man es einmal probiert und zweimal es hat funktioniert und sagt, ich kann sitzen. Sondern wie bei allem in unserem Leben, etwas, wo einfach so läuft und einfach so wir gewinnen, das ist etwas, was wir immer wieder machen und immer wieder machen und immer wieder machen, sodass wir gar nicht mehr so viel müssen denken darüber. Und nachher daran festzuhalten, das gehört auch noch zum Lernprozess. Also ein Lernprozess, wir haben jetzt hier auch noch einen ganz kleinen Anfang gemacht. Wir brauchen einander, um daran zu arbeiten. Darum möchte ich das sehr, sehr empfehlen. Ich habe ein paar Bücher von denen für 15 Stutz, könnt ihr eins haben. Wenn ihr also noch keins habt und gleich schon reinschauen wollt, dann könnt ihr da eins haben. So, danke vielmals.